Gemeinschaft mit Gott, so habe ich heute die Überschrift gewählt über den Text, den wir heute schon gehört haben. Wir werden nachher aber auch noch mal die Verse lesen. Ich wollte kurz einen Artikel vorlesen oder einen Ausschnitt aus einem Artikel, den ich gefunden habe oder wo zusammengefasst wird. Es geht um eine Studie, die gemacht wurde. Eine Längsschnittuntersuchung britischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zeigte, dass ein bedeutender Risikofaktor vom Zustand des Alleinseins ausgeht. Einsamkeit ist genauso ungesund, wie jeden Tag 15 Zigaretten zu rauchen und wiegt stärker als Übergewicht. Der Körper schüttet außerdem durch den psychischen Stress mehr Cortisol aus, das wiederum lässt den Blutdruck steigen und steigert das Risiko für Herzerkrankungen. Selbst das Immunsystem bleibt nicht verschont. Die Entzündungsneigung steigt. Einsame Menschen werden außerdem öfter krank. Interessant, oder? Hatte man, glaube ich, so nicht auf dem Schirm. Also schädlicher als 15 Zigaretten am Tag. Menschen werden krank dadurch, dass sie einsam sind. Und das liegt daran, dass wir als Menschen von Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen sind. Wir sind nicht dazu geschaffen, allein, autark, für uns zurückgezogen, verkrochen, sich zu verkriechen und vor sich her so alleine zu vegetieren. Und ich denke, jeder von uns persönlich kennt auch den Schmerz, wenn die Beziehungen von uns zu unseren Mitmenschen nicht in Ordnung sind. Wenn man vielleicht sogar am Tisch sitzt mit der Familie und es hat vielleicht irgendwo mal gekracht. Man hat sich vielleicht gerade nicht viel zu sagen und es ist noch nicht ins Reine gebracht. Oder wenn wir mit jemandem, es uns schwerfällt, mit ihm Gesprächsthemen zu finden, man vielleicht nicht mehr zusammen lachen kann, wenn Kollegen uns vielleicht meiden, das sind alles Dinge, wo wir merken, es schmerzt und wir wissen, es sollte nicht so sein. Wir Menschen, wir sind auf Gemeinschaft ausgelegt. Das heißt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen, aber noch viel nötiger als die Gemeinschaft mit anderen Menschen, was ja auch sehr wichtig ist, was wir gerade gesehen haben, ist die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, ist die Gemeinschaft mit Gott. Denn er hat uns geschaffen und wir leben, und wenn wir ohne ihn leben, so fehlt der Sinn unseres Lebens. Gott hat uns geschaffen, dass wir für ihn und mit ihm und von ihm aus leben. Und es ist so, dass von Natur aus kein Mensch Gemeinschaft mit Gott hat. Jeder Mensch ist aufgrund seiner Sünde getrennt von Gott und genießt keinen Umgang mit Gott, obwohl er es dringend braucht, obwohl er es zum Leben braucht und ohne diese Gemeinschaft nicht leben kann. Aber wir kennen die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, dass er uns vor der Hölle errettet, aber noch viel mehr in die Gemeinschaft mit Gott selbst bringt, zu ihm führt. Und das ist der Ort, wo Johannes sagt, Jesus Christus hat uns zum Vater gebracht und dann sagt er in 1. Johannes 1, Vers 4, und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, Jesus Christus bringt uns zum Vater, bringt uns in Gemeinschaft mit Gott, damit unsere Freude vollkommen sei. Was bedeutet es, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wir als Christen sind Menschen, die Gott als Vater kennengelernt haben, die den Herrn Jesus Christus als persönlichen Erretter angenommen haben. Und wir sagen und wissen jetzt, Jesus Christus hat Wohnungen in uns genommen, Jesus Christus lebt in uns. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden, sagt Petrus. Das heißt, Christen verfolgen die gleichen Interessen, die auch Gott hat. Sie hassen Sünde, weil Gott Sünde hasst. Sie trauern über die Folgen der Sünde in ihrem eigenen Leben, wie auch Jesus Christus getrauert hat, als er die Sünde bei den Menschen gesehen hat. Christen haben Umgang mit dem allerhöchsten Herrn. Weiter ist es so, dass Gott für den Gläubigen, für den Christen, kein Fremder ist. Gott ist für ihn nicht nur eine große Person, die man nicht kennt oder eine Kraft, sondern wir haben ihn als Vater kennengelernt. Paulus, er drückt es ja so aus in Römer 8, Vers 15, er sagt, dass wir als Christen jetzt zu Gott aber Vater sagen. Das heißt, eine tiefe, innige Gemeinschaft und Beziehung. Gemeinschaft mit Gott zu haben bedeutet aber auch Verlangen dazu zu haben, mit ihm Umgang zu haben. Das heißt, mit ihm zu sprechen, von ihm zu hören, darauf zu achten und zu hören, was er sagt, diesen Austausch mit ihm zu haben. Und Gemeinschaft zeigt sich da, wo wir Gott anbeten, wo wir Gott loben, wo wir mit ihm reden, wo wir auf ihn hören. Und wer Umgang mit Gott hat, der kommt nicht nur dann zu Gott, wenn er etwas benötigt, sondern hat alle Zeit diesen Umgang mit Gott und freut sich darüber. Ich denke, eine gute Erklärung dafür, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist ein kurzer Vers in der Bibel. In 1. Mose 5, Vers 22 heißt es über Henoch: Henoch wandelte mit Gott. Das heißt, Henoch war im Leben unterwegs, hat seine Lebensweise quasi gemacht, aber er war nicht allein, sondern er wandelte mit Gott. Das heißt, Gott war immer dabei, Gott war auf diesem Weg unterwegs. Also denkt daran, wenn ihr mal eine Wanderung macht und man ist nicht allein, da ist jemand daneben. Man unterhält sich, man sieht Dinge, freut sich darüber, man teilt sich mit. Hier wird über Henoch gesagt, Henoch wandelte mit Gott, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Doch genauso wie bei uns Menschen Gemeinschaft gestört werden kann durch vielleicht Streit, den wir haben, so gibt es auch für die Gemeinschaft mit Gott einige Hindernisse, die überwunden werden müssen, damit die Gemeinschaft, ungetrübte, echte, gute Gemeinschaft möglich ist. Johannes war es im ersten Johannesbrief sehr wichtig, über diese Gemeinschaft mit Gott zu schreiben. Und er wollte, dass auch andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen und diese Freude in ihnen völlig wird, groß wird. Johannes hat verstanden, dass echte, wahre Freude nur mit unserem Herrn entstehen kann. Nur in Gemeinschaft mit Gott haben wir echte, wahre Freude. Jede andere Freude ist dagegen im Vergleich eine mickrige Freude, eine vergängliche, eine begrenzte Freude. Doch Gott zu kennen, unseren Herrn zu kennen, Umgang mit ihm zu haben, das ist die echte, wahre und andauernde Freude. Das ist das Schöne, uns als Kindern Gottes sind nicht nur die Sünden vergeben oder ausschließlich die Sünden vergeben, sondern wir sind gleichzeitig zu Gott gebracht worden, in die Gemeinschaft, in den Umgang mit ihm. Wir kennen ihn, dürfen ihn Vater nennen, er hat uns als Kinder angenommen und wir haben Zugang zu seinem Haus. Und in unserem Bibeltext für heute zeigt uns Johannes auf, was Gemeinschaft mit Gott bedeutet, aber auch was uns von dieser Gemeinschaft mit Gott trennen kann. Ich möchte es nochmal lesen, also 1. Johannes 1, ab Vers 5 bis 2, Vers 2. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht für die unseren, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Im Vers 4 hatte Johannes noch gesagt, dass er das schreibt, damit die Freude vollkommen sei. Also ein Leben mit Gott, ein Wandel mit Gott ist ein Leben voller Freude. Doch um die Freude in der Gemeinschaft mit Gott überhaupt zu genießen zu können, müssen wir erstmal mit Gott anfangen. Also wie ist Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich? Und so ist es ja auch immer, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben oder neue Leute kennenlernen, versuchen wir immer herauszufinden, wie ist diese andere Person? Wie kann ich mit ihr Umgang haben? Wie kann ich ihr begegnen? Was ist das für eine Person? Was macht sie aus? Und hier beginnt Johannes auch, dass er erstmal Gott vorstellt. Und er sagt, dass er uns die Botschaft von Gott weitergibt. Wenn wir uns fragen würden, was ist die Botschaft über Gott? Also ein Satz, wer ist Gott? Wie stellt man Gott vor? Würden wir wahrscheinlich häufig auch sagen, Gott ist Liebe, was ja auch absolut richtig ist. Doch interessant ist, dass Johannes hier einen anderen Schwerpunkt setzt. Und Johannes sagt, die Botschaft, die er von Gott weitergeben möchte, ist, dass Gott Licht ist. Und hier beginnt auch ein Problem, wieso viele Menschen keine Gemeinschaft mit Gott erleben oder Gemeinschaft mit Gott verloren geht, weil ein falsches Bild von Gott vorherrschen kann. Johannes sagt uns hier, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, dann musst du dir einer Sache bewusst sein, und zwar, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und mit Licht und Finsternis meint Johannes hier Heiligkeit und Sünde. Gott ist vollkommen heilig, Gott ist völlig getrennt von Sünde. Bei ihm ist keine Sünde vorhanden, es ist absolut fern von ihm. Und er gebraucht hier ganz bewusst dieses Bild von Licht und Finsternis, die sich voneinander scheiden, die nicht beide gleichzeitig vorhanden sein können. Entweder Finsternis oder Licht. Paulus sagt es ja im 1. Timotheusbrief, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also Gottes Heiligkeit strahlt so hell und klar und so stark, dass der Mensch in seinem natürlichen Zustand in Gottes Gegenwart gar nicht bestehen kann, weil Gott zu hell, zu heilig, zu sehr Licht ist, dass wir vergehen würden. Und wir wissen, dass gebündeltes Licht zerstörerisch ist. Ja, so ein Laser zum Beispiel. Gebündeltes Licht zerstört. Und Gott strahlt so hell in seiner Herrlichkeit, dass ein Mensch in seinem natürlichen Zustand vor Gott nicht bestehen kann. Das wahre Wesen Gottes in seiner vollkommenen Pracht und Herrlichkeit hat noch kein Mensch jemals gesehen. Zu rein, zu heilig, zu leuchtend ist unser Gott. Gott ist völlig gerecht, das heißt, er ist völlig rechtschaffen. Er ist ein verzehrendes Feuer, er ist vollkommen rein und heilig. In Habakuk 1, Vers 13 heißt es, Gottes Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Er kann dem Unheil nicht zuschauen. Das heißt, Gott kann Bösem noch nicht mal zugucken, wie es abläuft, weil er selbst so rein, so heilig, so gerecht ist, dass er damit nichts zu tun haben möchte, in dem Sinne, dass er sich irgendwie daran erfreuen könnte oder zuschauen möchte. Es ist irgendwie interessant, oder? Johannes will, dass wir uns freuen, und dann stellt er uns Gott als absolut heilig vor als erstes, und man stellt sich die Frage, wie kann ich mich da freuen, wenn Gott so heilig ist und ich bin es nicht? Wir sollen als erstes verstehen, mit wem wir es zu tun haben, wenn es um diese Gemeinschaft geht. Und wenn wir Gottes Heiligkeit nicht verstehen, dann werden wir auch Gottes Liebe nicht verstehen können. Es gibt, sage ich mal, in den Mythologien und so weiter, wo Götter erfunden wurden, ja viele Götter, die auch als Gott der Liebe und so weiter beschrieben werden. Aber wir wissen, es sind alles pervertierte Formen der Liebe, weil sie nicht heilig sind, wie unser Gott heilig ist. Und da finden wir dann Auswüchse, wo es wirklich eklig wird und wo wir sagen, es ist wirklich verkehrt, verdreht, wovon Liebe gesprochen wird, aber es ist keine echte Liebe, weil es keine heiligen Wesen sind und auch so nicht bestehen, aber aus den Vorstellungen der Menschen entsprungen. Und die Heiligkeit von Gott hat es erfordert, dass das Kreuz von Golgatha da sein musste, dass unser Herr Jesus Christus für uns stirbt. Wäre Gott nicht heilig, dann bräuchten wir das Kreuz nicht. Dann bräuchten wir nicht Jesus Christus, der für unsere Sünde stirbt, der sich für uns hingibt. Doch weil Gott heilig ist, weil Gott in Gott keine Finsternis ist, brauchen wir Jesus Christus, der sich für uns, für unsere Sühnung, unsere Sünden hingibt und dafür stirbt. Also wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, müssen wir mit Gottes Eigenschaften beginnen. Wir müssen begreifen, wer Gott ist, dass Gott rein und heilig ist. Und du und ich, wir werden erst dann wirklich froh werden, wenn wir anfangen, dass Gott zu begreifen und zu verstehen und es erfassen, dass Gott heilig ist. Dann entdecken wir, dass wir selber unwürdig sind, aus uns selbst heraus zu Gott zu kommen. Dann entdecken wir unsere eigene Finsternis, unsere Sünde in uns. Wir erkennen, dass es nichts gibt, was wir von Gott einfordern könnten, nichts, was wir uns selbst verdienen können. Und dann fällt auf einmal unser Blick auf den Einzigen, der uns erlösen kann aus diesem Zustand, wo wir sehen, Gott ist Licht, Gott ist heilig, ich selber bin Finsternis. Wie kann ich zu diesem Licht kommen? Da fällt unser Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, der uns alleine rein und heilig machen kann, damit wir uns zu unserem Vater nahen können. Das heißt, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, muss aus uns selber jede Ungerechtigkeit, jede Sünde weichen, jede Finsternis aus uns verschwinden, damit wir Umgang mit Gott haben können. Und genau hier kommen wir zu dem Problem des Menschen, Und Johannes spricht es hier auch an, also die Sündhaftigkeit des Menschen. Er spricht davon in Vers 6, Vers 8 und Vers 10, weist er auf die auf das Problem des Menschen hin. Und bezüglich der Sünde oder des Menschen gibt es drei Irrtümer im Denken der Menschen, die immer wieder aufkommen. Und diese Irrtümer sind auch die Gründe für fehlende Gemeinschaft mit Gott. Und der erste Irrtum ist, den erwähnt Johannes hier in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also wir haben schon gesagt, dass ein Christen wird dadurch ausgezeichnet, dass er Gemeinschaft und Umgang mit Gott hat. Kennt ihr so Redewendungen wie, Christen sind keine besseren Menschen, aber sie sind besser dran? Sind ja grundsätzlich, die Aussage ist ja nicht grundsätzlich falsch. Doch manchmal wird mit solchen Aussagen der Eindruck erweckt, dass Kind Gottes zu sein nur etwas besser, also ein kleines bisschen besser ist, als der Zustand, den wir früher hatten. Also es ist so ein Plus. Ja, also du bist so, ist schon gut, aber mit Gott bist du noch ein bisschen besser dran. Natürlich soll damit nicht der Eindruck erweckt werden und wir meinen es auch nicht so, wenn wir es so sagen. Aber wir müssen uns bewusst werden, als Christen haben wir Umgang mit dem allerhöchsten Gott und Herrn aller Herren. Mit dem Ewigen, der alles geschaffen hat, der alles erhält. Und er hat uns rein gemacht, er hat uns geheiligt und wir dürfen zu ihm kommen. Jeder, der sich Christ nennt, stellt mit der Aussage, dass er sagt, ich bin Christ, stellt er die Behauptung auf, dass er die Gemeinschaft mit Gott hat, weil er durch Jesus Christus zu Gott gebracht wird. Das heißt aber, wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber noch in der Finsternis wandelt, so lügt er, sagt Johannes. Er ist ein Lügner und tut nicht die Wahrheit. Was ist hiermit in der Finsternis wandeln gemeint? Finsternis ist hier der Begriff für Sünde. Und damit sind hier auch nicht einzelne Sünden gemeint, also dass jemand, der ja vielleicht auch als Christ einmal gesündigt hat, ist ein Lügner und hat keine Gemeinschaft mit Gott, das ist nicht gemeint, sondern hier ist das gesamte System der Sünde gemeint, wer immer noch in Finsternis wandelt. Es gibt ein sündiges Reich in dieser Welt. In diese Welt wird jeder von uns hineingeboren, in dieses System wird jeder von uns hineingeboren. Ein Reich der Finsternis, ein Reich, wo die Sünde regiert, hier hat der Satan Einfluss. Und Wandeln in der Finsternis bedeutet, dass wir noch immer in diesem Bereich der Sünde leben, immer noch in diesem System, immer noch unter dieser Herrschaft, immer noch sündigen müssen. Immer noch gefesselt, angetrieben, beherrscht, immer noch eine Liebe zur Sünde in dem Menschen vorhanden ist. In Finsternis wandeln bedeutet, ein Leben ohne Gott zu führen. Ein Mensch, der in der Finsternis wandelt, denkt nicht an Gott und wenn doch, dann nur, wenn er etwas benötigt. Oder er stellt sich einen Gott vor, wie Gott selber nicht ist. Es sind Menschen, denen die Sache Gottes egal ist, die selbst nicht im Kampf gegen die Sünde stehen im tagtäglichen Leben, die nicht vor Versuchung fliehen und die Gottes Absichten nicht kennen. Und es sind Menschen, die nicht erkannt haben, dass sie selbst in der Finsternis wandeln, in der Finsternis sind und aus diesem System herausgerettet werden müssen. Es sind Menschen, die den Namen Christ führen, doch immer noch im Bereich der Sünde leben und davon beherrscht werden. Und so jemand hat keine Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Menschen, mit denen man spricht und die sagen, ich bin Christ. Aber wenn man dann sich mit ihnen unterhält, sieht man in allen Bereichen ihres Lebens Liebe zu Sünde, Liebe zur Welt, keine Trauer und Hass über Sünde im persönlichen Leben und ihre Folgen, kein Kampf für Reinheit und Heiligkeit im persönlichen Leben. Und das äußert sich dann immer auch im Wandeln der Menschen, wir sehen das dann. Wer in der Finsternis wandelt, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Also das ist das erste Irrtum. Gemeinschaft mit Gott zu haben und gleichzeitig in der Finsternis zu wandeln, ist nicht möglich. Der zweite Irrtum wird uns in Vers 8 genannt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Das ist der zweite Irrtum, den Menschen erliegen. Hier geht es darum, dass ein Mensch nicht erkennt oder nicht zugibt, wie es um sein Innerstes bestellt ist. Dass man nicht zugibt, dass man sündigt. Dass man nicht nur ab und zu sündigt als Mensch, sondern als natürlicher Mensch, dass man eine verdorbene Natur hat. Dass man durch und durch sündig ist. Paulus erbringt das ja in Römer 7, Vers 18 gut auf den Punkt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also es ist ein Unterschied zu sagen, ob ich sage, ja ab und zu mache ich mal einen Fehler. Oder ob ich sage, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, oder? Das ist ein Riesenunterschied, das so oder so darzustellen. Das heißt, in dem natürlichen Menschen wohnt etwas, was absolut verkehrt ist. Die Natur ist komplett sündigt. Wir haben ein böses Verlangen, wir sind verkehrt, das heißt auf den Kopf gestellt, anders als Gott es haben wollte. Böse Absichten, Egoismus und so weiter. Und wer sich dessen nicht eingesteht, der verführt sich selbst. Er betrügt sich selbst, er macht sich selbst was vor. Und wer sich seiner Natur nicht bewusst ist, bei dem ist keine Wahrheit vorhanden. Er hat noch nicht verstanden, wie es eigentlich um ihn steht. Dann der dritte Irrtum, Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben. Wer so redet, er behauptet, dass er keine Vergebung notwendig hat, oder? Wer nicht gesündigt hat, dem muss auch nicht vergeben werden. Da ist ja alles in Ordnung, da ist ja alles rein, da ist ja alles, alles hell, alles Licht. Hier geht es um die einzelnen Sünden in unserem Leben. Johannes hat beim Großen angefangen, also ob wir im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichts leben, hat dann über die verdorbene Natur gesprochen. Jetzt kommt er hier zu den einzelnen Dingen. Wer sagt, dass er nicht sündigt, also er geht jetzt zum Kleinen, wer nicht erkennt, dass er immer wieder sündigt und immer wieder die Vergebung Gottes benötigt und auch in Zukunft benötigen wird, der macht Gott zu einem Lügner. Wieso machen wir Gott zu einem Lügner damit? Weil Gott in der Bibel davon spricht, dass wir Menschen sündigen. Jeder Mensch sündigt und sündigt auch, oder hat gesündigt und sündigt auch weiterhin. Was Johannes uns insgesamt damit sagen will, ist, dass wir ein richtiges Verständnis von Gott haben müssen, ein richtiges Verständnis von uns selbst haben müssen, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Ich möchte kurz ein Zitat vorlesen, wo das gut zusammengebracht wird. Das Zitat stammt von Martin Lloyd-Jones. Wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin und Buße tun muss, und wenn meine einzige Hoffnung nicht in Christus und seinem Tod für mich am Kreuz und seiner Auferstehung zu meiner Rechtfertigung ist, dann habe ich nicht nur keine Gemeinschaft mit Gott, sondern wohne immer noch in völliger Finsternis. Um Gemeinschaft mit Gott zu haben, müssen wir nicht nur ein klares Verständnis der Natur Gottes haben, sondern wir müssen ein genauso klares Verständnis über uns selbst und unsere eigene Natur haben. So, hier sehen wir Gott, dass er heilig ist und gerecht ist, im Licht ist und keine Finsternis bei ihm ist. Dann, wie der Mensch an sich ist, sündig von Natur und in seinen Handlungen. Und dann sehen wir aber auch zwischen diesen drei Irrtümern, die ich genannt habe, Gottes wunderbare Vorsehung und Vorkehrung, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, in den Versen 7 und 9. In Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Johannes, er unterscheidet zwischen einem Wandel im Licht und einem Wandel in der Finsternis. Das heißt, ein Mensch kann sich nicht dazwischen befinden, also nicht ein Wandel zwischen Licht und Finsternis. Er hat genau den Punkt gefunden, wo weder Licht noch Finsternis da ist. Das gibt es nicht. Entweder Licht lebt im Licht oder er lebt in Finsternis. Entweder ein Mensch ist gerettet, gehört zu Gott, oder er ist nicht gerettet und geht verloren. Es gibt keinen Menschen, der nur halb gerettet oder nur halb verloren ist. Entweder man ist gerettet oder man ist verloren. Und wir haben gesehen, dass mit der Finsternis das Reich der Sünde, das Reich des Satans gemeint ist. Hier im Vergleich ist das Reich Gottes gemeint, Also im Licht wandeln bedeutet, im Reich Gottes zu sein, im Reich Gottes zu leben. Wenn wir uns bekehren, dann vollzieht Gott eine Handlung an uns, dann wirkt er uns. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wird uns ja in Kolosser 1, Vers 13 gesagt. Das heißt, Bekehrung bedeutet nicht, dass uns ausschließlich die Sünden vergeben werden, sondern es bedeutet auch, dass wir zu einem neuen Reich gehören. Das heißt, wir haben das Land gewechselt, also sind nicht mehr in dem Land, wo wir groß geworden sind, sondern wir sind umgesiedelt und werden nicht mehr und sollen nicht mehr zurückkehren in das Land, wo wir aufgewachsen sind. Und als Bürger dieses Reiches, diesen neuen Reiches, zu dem wir gehören, werden wir gekennzeichnet und wir werden beschrieben. Zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 9 werden diese Bürger dieses neuen Landes, in das wir hineinversetzt werden, werden so beschrieben. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Also wieder hier Finsternis und Licht. Wir sind zu Königen, Priestern gemacht, heilig gemacht, um Gottes Taten, Gott zu verkündigen. Das heißt, wir sind jetzt Gottes Eigentum, ein Volk zu seiner Verherrlichung, heilig wie auch er heilig ist, ein Volk, das Gott verkündigt. Und darum ist Gemeinschaft mit Gott möglich, weil er uns versetzt. Er nimmt uns aus der Finsternis raus und nimmt uns zu sich in sein Licht, in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes. Aber was musste geschehen, damit dieser Umzug passieren konnte? Ja, also wenn wir hier heute vielleicht umsiedeln müssen, dann ist das eine ganze Prozedur, oder? Damit das passt, damit wir in ein anderes Land kommen, dann muss ein Visum beantragt werden, dann muss vielleicht vor Ort auch noch ein Visum reicht da noch gar nicht, ne? Also da müssen gewisse Tests vielleicht erfüllt werden, das muss das Land überhaupt mich auch aufnehmen wollen, ich muss eine gewisse Bildung nachweisen können, dann vielleicht nachher einen Sprachtest machen und so weiter. Ich muss nachzeigen, dass ich vielleicht gewisse Fähigkeiten habe, die dieses Land benötigt. Also alles gar nicht so einfach und noch viel komplizierter ist dieser Wechsel aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Hier wird uns weiter gesagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, der Tod unseres Herrn Jesus Christus ist es, der uns in Gemeinschaft zum Vater bringt. Paulus, er beschreibt das in Römer 5, Vers 10 so, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Als Jesus Christus für unsere Sünde starb, da geschah die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Unser Herr Jesus Christus trug unsere Sünde ans Kreuz und starb dafür, um uns von Sünde zu befreien, damit wir nicht mehr in dieser Finsternis sind. Und er schafft diese Finsternis von uns hinweg. Er wäscht uns rein durch sein Blut. Das heißt, hier geht es um unsere Rechtfertigung. Der Tod Jesu Christi stellvertretend für uns. All unsere Schuld ist bezahlt, ist vergeben, ist beglichen. Und wenn ein Christ dann doch sündigt, einen Fehltritt macht, vielleicht ungehorsam ist, nicht vertraut und so weiter, dann werden wir nicht zurückversetzt in das Reich der Finsternis. Das sehen wir niemals, dass uns die Schrift sagt, dass wenn man als Christ Kinder Gottes doch mal fällt. Die Sünde des Christen hat natürlich auch immer Konsequenzen, das sagt uns die Bibel ganz deutlich, aber wir sind versetzt worden in ein neues Reich. Und ist es nicht ständig, dass ein Wechsel stattfindet zwischen den Bürgern dieser Länder, Reich der Finsternis, man ist mal hier, man ist mal da. Nein, es ist wirklich zwei komplette Systeme, entweder ich bin in diesem Reich oder in dem anderen Reich. Ich finde, ganz gut beschrieben hat es und erklärt hat es unser Herr Jesus Christus bei der Begegnung mit Petrus oder mit den ganzen Jüngern bei der Fußwaschung, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht und Petrus sagt, Herr, wasch mich doch am ganzen Körper. Und Jesus sagt ihm, wer einmal gewaschen ist, der muss nicht nochmal gewaschen werden, aber die Füße, die müssen immer wieder mal gereinigt werden. Also unser Jesus Christus ist für uns gestorben, da sind wir gebadet worden, da wurden wir gewaschen und die Strafe für unsere Sünde wurde von ihm getragen. Die Schuld ist beglichen und Jesus Christus hat uns gerecht gemacht. Die Frage ist natürlich, was ist mit den Sünden, die wir doch immer wieder tun? Und davon spricht Johannes in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Um Gemeinschaft mit Gott haben zu können, müssen wir auch als Christen unsere Sünden bekennen. Natürlich, als erstes, bei unserer Bekehrung ist es so, dass wir unsere Sünden vor Gott bekannt haben. Noch nie ist ein Mensch gerettet worden, der nicht seine Sünden und seinen Zustand vor Gott benannt hat und es Gott gesagt hat, der sich nicht vor Gott gebeugt hat und seine Sünden bekannt hat. Nie ist jemand Christ geworden, einfach dadurch, dass er sich für Jesus entschieden hat oder sich auf die Seite von Jesus gestellt hat. Das ist natürlich, wir sagen das manchmal so schnell und es ist auch irgendwo richtig, aber es bedeutet auch immer, zu bekennen, anzuhalten, zu sagen, ich bin sündig, ich bin verloren, ich brauche deine Vergebung, ich muss von dir gerettet werden. Und wo sich ein Mensch sich seiner sündigen Natur bewusst ist und zu Jesus Christus flieht, dort seine einzige Rettung sieht und um Vergebung seiner Sünden flieht, da vergibt er und macht uns gerecht. Aber auch im Leben als Kinder Gottes, also nicht nur einmal bei der Bekehrung, müssen wir unsere Sünden vor Gott bekennen. So wie Jesus gesagt hat, unsere Füße müssen gewaschen werden, weil sie dreckig werden. Hier wird uns gesagt, dass Gott treu und gerecht ist, wenn er uns die Sünden vergibt. Was bedeutet das, treu und gerecht? Gott ist in dem Sinne treu, dass er uns Vergebung versprochen hat und er wird uns dann auch vergeben. Das heißt, er ist treu. Er hat gesagt, ich werde, wenn ihr eure Sünden bekennt, werde ich euch vergeben. Und wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Das heißt, er wird sein Wort einhalten. Er wird uns vergeben, wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen. Dafür steht Jesus Christus ja auch am Kreuz sinnbildlich. Gott sagt, ich habe ihn hingegeben, ich habe ihn für euch sterben lassen. Und wenn wir kommen, so ist Gott treu, dass er sein Versprechen einhalten wird. Gott ist aber auch gerecht, wenn er uns vergibt, weil es eine Grundlage für Gottes Vergebung gibt. Es ist nicht einfach so, dass er sagt, sei vergeben, ich denke nicht dran, wo wir sagen, damit könnte sehr viel Böses angestellt werden, wenn Ungerechtigkeit nicht bezahlt werden. Wenn jemand einfach sagt, dir ist vergeben, obwohl ich was ganz Schlimmes angestellt habe, sondern es gibt eine Grundlage für Gottes Vergebung. Er ist gerecht, wenn er uns vergibt, weil sein Sohn selber für unsere Sünden gestorben ist. Gott hat die Strafe für unsere Sünde schon an seinem Sohn bestraft. Und wir können Gott danken für diese wundervolle Vorkehrung, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass er seinen Sohn hergibt, damit wir, die wir getrennt waren, aufgrund dessen, dass wir in einem System der Sünde, des Egoismus waren, uns da rausgeholt hat, dass er aber auch jetzt im Alltag als Kinder Gottes treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt, wenn wir gesündigt haben. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. All das, was Johannes hier geschrieben hat, also dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, soll aber auch eine Auswirkung in unserem Leben haben. Und zwar, ich habe es so überschrieben mit sündige nicht. Kapitel 2, Vers 1, ich lese nochmal. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Die Ausführungen über die Gemeinschaft mit Gott sollen uns dazu führen, dass wir nicht sündigen. Das heißt, dass wir diese Freude am Umgang mit Gott haben und verstehen, wir haben Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Und das soll uns motivieren, dass wir sagen, ich möchte diese Gemeinschaft nicht stören. Gott ist Licht, Gott ist ohne Finsternis, ohne Sünde. Ich will diese Gemeinschaft durch meine Sünde nicht stören. Lass uns dran denken, was Gott alles aufgewendet hat, um uns in diese Gemeinschaft zu führen. Was für ein Preis es war, damit diese Gemeinschaft möglich wird. Und lass uns das neu vor Augen haben, damit wir nicht sündigen. Und echte tiefe Freude erleben wir dann, wenn wir heilig leben. Wenn wir heilig leben, wie unser Gott heilig ist. Da genießen wir diesen Umgang, den auch Henoch erlebt hat. Hier erfahren wir Geborgenheit, Trost und Ermutigung. Wir erleben hier Gebetserhörung. Wir sehen, wie Gott redet in unser Leben hinein durch sein Wort. dass wir sein Wesen erkennen und uns darüber freuen können, wie Gott ist, dass er uns erhält und trägt, dass wir ihn, weil wir das alles sehen, loben und preisen können. Wollen wir die Freude der Gemeinschaft mit Gott erleben und erhalten, so lasst uns eins neu vornehmen: Wir wollen nicht sündigen. Vielleicht blöd, das zu hören, wo wir denken, ist vielleicht total klar, oder? Aber Johannes will uns hier nochmal neu ermutigen, das Wort Gottes will uns neu ermutigen, dass wir uns neu ausrüsten und sagen, wir wollen nicht sündigen. Wir haben keine Freude an der Sünde, wir haben Freude am Umgang mit Gott. Wenn dir die Sünde vielleicht doch hier und da lieb geworden ist, dann weißt du, wo du sie bekennen kannst. Dort am Thron der Gnade finden wir Vergebung und wir haben einen Fürsprecher bei unserem Gott, wird uns hier gesagt. Dort zu Rechten Gottes sitzt derjenige, der sein Leben für dich hingegeben hat. Er trägt immer noch die Wundmale als Beweis, dass er für dich gestorben ist. Und sein Tod ist auch der Grund, wieso uns Gott neu vergeben wird. Aber lasst uns neu die Sünde hassen, vor der Sünde fliehen, sie bekämpfen und den Kampf nicht aufgeben. Wenn du die Gemeinschaft mit Gott vielleicht noch gar nicht hast, dann durftest du heute sehen, was zur Gemeinschaft mit Gott notwendig ist. Als erstes musst du erkennen und bekennen, wie dein Zustand vor Gott ist. Dass du sündig bist und Gott heilig. Dass du ihn um Vergebung deiner Sünden bittest und ihn bittest, dass er dich gerecht macht durch seinen Sohn Jesus Christus, durch seinen Tod. Und dass du dein altes Leben hinter dir lässt, um in seinem Reich für seine Herrschaft zu leben. Ich denke, als Kinder Gottes dürfen wir heute aber auch danken, oder? Wir wurden errettet und dürfen Gemeinschaft haben mit dem allerhöchsten Herrn. Lass uns dafür danken, dass er uns dafür zu sich genommen hat, uns in dieses Reich des Lichts mit hineingenommen hat und uns heilig gemacht hat, damit wir Umgang mit ihm haben dürfen. Amen.